Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Herzlich willkommen, Peter Schilling.
Hallo und guten Tag.
Ein neues Album mit fast einem Jahr Verspätung, kurz vor dem 65. Geburtstag. Wollten Sie einfach doch lieber sich ein eigenes Geschenk machen und dachten, ach, 2021 ist das bessere Jahr als 2020?
Könnte man denken, ist auch durchaus ein logischer Gedanke, den Sie haben, aber es ist klar, uns hat die Pandemie genauso einen Strich durch die Rechnung gemacht wie fast allen Leuten, eigentlich allen. Insoweit ist es der Pandemie geschuldet, dass wir jetzt doch noch so eine Verzögerung drin hatten.
Wollen Sie es kurz erklären, was bei so einer Musikproduktion dranhängt, dass doch so ein blödes Coronavirus für so eine Verzögerung sorgt?
Ja, das ist ja eine ganze Kette, die da dran hängt. Das heißt, Sie müssen den Handel beliefern, Sie müssen die Tonträger herstellen und da ging es bereits los. Die Lkw durften nicht mehr das Land verlassen und da war die erste Blockade drin und Sie können auch in der Promotion für das Album, so wie wir das jetzt machen, müssen Sie umstellen, wir hatten ja was anderes geplant als das, was wir jetzt tun. Und das muss alles von langer Hand geplant werden. Also musste mein Management, die Plattenfirma, das Label, alles umschmeißen. Und das war schon eine Heidenarbeit. Und an der Stelle danke ich wirklich allen, die daran beteiligt sind, dass sie so engagiert diese, sagen wir, Promotion-Strecke, die wir jetzt haben, noch möglich gemacht haben. Und das führt natürlich zwangsläufig zu so einer Verzögerung.
Dieses Virus verlangt uns allerhand Flexibilität ab. Also Sie haben eben uns einen Einblick gegeben, wie es bei Ihnen ist. Wie hat sich denn sonst Ihr Leben verändert, Ihr Alltag in München?
Ganz klar, das beschäftigt uns alle sehr. Am meisten ist der menschliche Faktor für mich ausschlaggebend. Ich kann Freunde nicht sehen, ich kann nicht mich frei bewegen. Ich bin sozusagen zu Hause, immer zu Hause. Ich halte mich auch an die Regeln. Selbstverständlich halte ich mich daran, weil ich mir der Gefahr, die da draußen herrscht, durchaus bewusst bin und ich würde mir wünschen, dass 100% der Bevölkerung das auch täten. Also der Aktionsradius, das ist eigentlich das Schlimmste, das Menschliche. Freunde nicht zu treffen, nicht einladen zu können, im größeren Kreis mal irgendwie was zu veranstalten, das ist wirklich sehr, sehr schade, ganz abgesehen von den Bandproben, die nicht stattfinden können. Und von Auftritten ganz zu schweigen.
Heißt das aber auch, Sie kochen mehr? Sie haben den Garten auf Vordermann gebracht und den Keller entrümpelt?
Ja, irgendwie ja. Also ich habe auf jeden Fall mich technologisch weiterentwickelt. Mache jetzt Dinge, die hätte ich vor einem Jahr nicht gemacht, wie zum Beispiel mit meiner Band per Video Videos fertigstellen für YouTube. Das war vor einem Jahr überhaupt nicht auf dem Plan. Da hätte man sich getroffen und gespielt. Jetzt machen wir das jeder für sich zu Hause und dann am Schluss wird es zusammengeschnitten. Hochspannende Geschichte und das kann man bei mir auf YouTube auch sehen. Und ein neues Tool, das mich sehr freut, das ist ein, wenn überhaupt man positive Aspekte gewinnen kann aus der Pandemie, dann den.
Reden wir jetzt über Ihr neues Album. Der Titel Vis Viva heißt in der Übersetzung sowas wie lebendige Kraft, kommt aus der Physik. Es geht um Energie, um Gravitationskräfte, um Bewegung auf Bahnen. Ganz ehrlich, verstehen Sie das alles?
Die Keplerschen Umlaufbahnen, um den Satz zu vervollständigen, ohne Sie belehren zu wollen.
Ach, das schadet nichts. Ich war nie gut in Physik.
Also bei Kepler höre ich auf, das ist glattes Eis, weil da geht es um Mathematik und das ist wirklich eine hochkomplexe mathematische Auflösung, diese ganze Geschichte. Aber darauf habe ich mich gar nicht so sehr bezogen, sondern tatsächlich, wie Sie es richtig sagen, auf Vis Viva, die lebendige Kraft. Ich finde es eine wunderschöne Wortschöpfung, gerade in diesen Zeiten. Das konnte ich allerdings nicht wissen, als ich den Titel gewählt habe. Und auch Vis Viva hat eine wunderschöne Phonetik. Obwohl ich keinen Song auf dem Album habe, der Vis Viva heißt, war ich fasziniert von dieser Wortschöpfung und habe es deswegen als Albumtitel genommen.
Und wie kamen Sie drauf? Haben Sie einen Titel für das Album gesucht und dann was über diese physikalische Formel gelesen und dann gedacht, ach, toller Titel?
Man muss wissen, dass ich naturwissenschaftlich sehr, sehr interessiert bin. Also keine Angst, ich fange nicht an jetzt damit, könnte ich auch gar nicht. Ich habe mir auch auf diese ganzen Themen Naturwissenschaften einen gewissen, sagen wir so, mir steht kein Wissen im Weg. Ich kann noch wie ein kleines Kind auf diese Themen schauen. Deshalb muss auch der Zuhörer keine Sorge haben, dass ich hier über Naturwissenschaften theoretisch singe, sondern ich nehme den fantasievollen Teil der Astrophysik. Und wenn man sich zum Beispiel den Song Willkommen in der Zukunft anhört, das ist gesungene Zukunftsforschung. Und wenn man da mal genau hinhört, das ist unterhaltsam, glaube ich. Das ist mir gelungen, diesen Spagat zwischen Naturwissenschaft und Unterhaltung zu gehen. Das sehe ich auch als meine Aufgabe, die Menschen mal vielleicht an diese Themen heranzuführen. Ich habe auf meinem letzten Album zum Beispiel, das hieß DNA, da habe ich mal das Leben aus der Sicht eines DNA-Strangs versucht zu formulieren. Ne? Also ich lasse da meine Fantasie laufen. Oder damals bei Terra Titanic, ich habe die Erde mit der Titanic verglichen. Oder die Wüste lebt. Also ich versuche das immer so ins Tageslicht der Unterhaltung zu heben, dass es für die Leute unterhaltsam ist und sie trotzdem vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Das ist so mein persönlicher künstlerischer Auftrag, wenn ich das mal so sagen darf.
Der Song Die Wüste lebt ist in einer neuen Fassung auf dem Album, also das Lied von Anfang der 80er. Warum sollte dieser Titel da jetzt mit drauf?
Ganz klar, es geht um den Text, der heute aktueller ist als damals. Damals war ich bei aller Bescheidenheit meiner Zeit ganz klein wenig voraus. Und mich hat halt jetzt sehr interessiert, wie junge Produzenten, ich habe das Album ja zum ersten Mal nicht selbst produziert, sondern habe die Verantwortung abgegeben, was mir nicht leicht gefallen ist. dann habe ich das einfach mein Handy Jüngere gegeben und da war es halt spannend mal zu sehen, wie die diesen Song, die waren ja noch gar nicht auf der Welt, als der Song in die Charts ging, wie die denn auffassen. Und das war für mich sehr spannendes Experiment. Also somit war die Thematik interessant und die Tatsache, dass es von jungen Produzenten gemacht wird, war danach förmlich geschrien, das zu machen.
Mhm. Aber wie bitter ist es, dass dieses Lied von der Realität ja wirklich eingeholt wurde?
Ja, das sagen Sie vollkommen richtig. Man muss nur vorsichtig sein, zu intensiv darüber zu reden, weil das kostet Zuhörer.
Okay, warum?
Ja, weil es ist halt so, es betrifft einfach uns alle und es ist kein angenehmes Thema. Und wenn man über eine Erderwärmung von 2 Grad Obergrenze spricht, dann ist das aus meiner Sicht, glaube ich, auch naturwissenschaftlich nicht zu halten. Das müsste Frau Merkel gleich wissen. Und es ist auch, die Erde kennt keine Begrenzung auf 2 Grad oder sowas. Das ist der Erde ziemlich egal. Die erwärmt sich und wenn man sich mal rüberschaut, unser Nachbarplaneten, die Venus, das war mal ein erdähnlicher Planet. Und schauen Sie sich mal an, wie es da aussieht. Das steht der Erde dann auch bevor.
Aber was heißt das jetzt? Heißt das für Sie, die Klimakrise ist menschengemacht oder nicht?
Sie ist in der Form, wie sie jetzt existiert, sicherlich vom Menschen stark beeinflusst, ohne dass ich Naturwissenschaftler bin und das jetzt nachweisen könnte. Aber es ist ja von den, den Gelehrten auch bereits bewiesen. Na, da gibt's kein Vertun mehr. Das ist menschengemacht. Und der Mensch kann das vielleicht noch, hinauszögern, umkehren, glaube ich, nicht mehr.
Das ist interessant, dass Sie sagen, weil Sie sich ja so für Naturwissenschaften interessieren, zählt in Ihren Augen auch die Meinung der Wissenschaft was, natürlich, ja. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum das manche Menschen eben nicht so sehen, gerade jetzt auch rund um die Corona-Pandemie?
Mir unerklärlich, denn was ich an Naturwissenschaften so toll finde und warum ich mich für Physik und Astrophysik so interessiere, da geht es um Fakten. Da geht es einfach nur um Fakten. Tag ist Tag und Nacht ist Nacht. Das können Sie nicht wegdiskutieren. Ne? Gravitation können Sie nicht wegdiskutieren. Können Sie versuchen. Geht aber nicht, weil der Apfel fällt runter, wenn Sie ihn fallen lassen. Und ich liebe es, wenn man über Dinge redet, die nachweisbar sind und die sich nicht in einem Bereich bewegen, der Wahrnehmung und der reinen Wahrnehmung unterliegt.
Sie haben eben die jungen Produzenten angesprochen. Wenn wir jetzt den Vergleich ziehen, die Wüste lebt heute, die Wüste lebt vom Anfang der 80er und auch den aktuellen Sound Ihres neuen Albums, wo ist der Unterschied?
Das war die sportlichste Aufgabe bei diesem Album, aktuell zu sein, ohne berufsjugendlich zu werden und trotzdem Peter Schilling treu zu sein, ne, meinem Stil treu zu bleiben. Mhm. Das war so das Grat, auf dem man gehen musste. Und ich bin super glücklich darüber, dass uns das wirklich gelungen ist. Das wird uns auch bestätigt von Fans sowie auch von, Fachleuten, die an der Musik nah dran sind. Es ist Peter Schilling, aber es ist Peter Schilling 2021.
Kommen wir nochmal auf die Wissenschaft, auf die Raumfahrt. Sie haben sich schon als Kind dafür interessiert, Raketen gebaut. Wie kam das eigentlich?
Ja, ich bin ja Jahrgang 56 und wenn man mal hochrechnet, da war ich 14, als der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Das war Neil Armstrong, um die Frage gleich zu beantworten. Und das hat mich umgehauen, diese ganzen Sendungen, die damals liefen. Und dann kam der Film von Stanley Kubrick, Odyssee im Weltall 2001, also 2001, Odyssee im Weltall heißt der Titel genau. Da war ich drin und das hat mich gehauen, dieser Film. Das war unglaublich, diese Stille, diese Ruhe in diesem Film, sich das als Regisseur 1969 zu trauen. Das ist ein Meilenstein in der Filmwelt und ich habe mir den immer wieder angeschaut, den Film. Und der hat natürlich mich endgültig auf die Spur der Astrophysik bzw. des Universums gebracht.
Wären Sie denn gerne Astronaut geworden?
Das Berufsbild des Astronauten gab es damals in der Form, wie es heute ist, nicht. Das waren Abenteurer, das waren die Leute, die haben andere Kontinente entdeckt wie früher. Insoweit hat sie mir die Frage leider nie gestellt. Heute, von heutiger Sicht würde ich sagen, ich bin als Astronaut wahrscheinlich nicht so geeignet, weil ich ein bisschen unter Höhen- und Platzangst leide.
Oh, das ganz schlecht.
Ganz schlechte Voraussetzungen, wenn Sie bedenken, dass Piquet, der französische Astronaut, zu ISS einmal 2 Tage unterwegs war in einer Telefonzelle mit 3 anderen. Also das wäre so irgendwie nicht so meins. Abgesehen davon, ich bin sprachlich begabt. Russisch könnte ich sicher schnell lernen, aber mit der Mathematik würde es dann eher hapern.
Aber wenn Sie da so Probleme haben mit der Enge, mit dem Raum, SpaceX, das US-Unternehmen von Elon Musk, verkauft ja Flüge zum Mond, mal ganz abgesehen vom Preis. Würden Sie einsteigen?
Der Preis ist nicht das Problem. Es war ein Scherz. ich müsste mich genau erkundigen, wie sowas abläuft. Also wenn das im üblichen Rahmen ist, dass man da eingesperrt ist in kleine Kapseln, dann runterfliegt und dann sozusagen landet mit 60 Stundenkilometern. Das ist mehr oder weniger ein schwerer Unfall, den man da beim Landen immer hinlegt. Ich glaube, an den Rand des Weltalls zu fliegen, das würde ich gerne machen. Aber direkt zum Mond, ich glaube nicht, obwohl ich tatsächlich die körperlichen Voraussetzungen heute noch hätte.
Der Blick aus dem All auf die Erde, da werden wir Menschen ja winzig, winzig klein. Und hat dieser Blick Sie inspiriert zum Titel 8 Milliarden Astronauten?
Volltreffer, als wären Sie dabei gewesen. es ist wirklich wahr. Es gibt die Aufnahme von Carl Sagan, Pale Blue Dot. Und zwar wurde die aufgenommen von Voyager 1. Das ist der am weitesten entfernteste Satellit, den der Mensch je gebaut hat. Und der verlässt im Moment das Sonnensystem und geht im Moment langsam über in den interstellaren Bereich. Das sind natürlich zeitliche Vorgänge, die können wir gar nicht erfassen. Und der hat diese Voyager 1 umgedreht und mal vom Rande des Sonnensystems eine Aufnahme von unserem Sonnensystem gemacht. Da ist die Erde 1 Pixel groß. Und jetzt überlege ich, ich sehe keine Rettungsleiter, ich sehe keinen Rettungsreifen, ich sehe keine Ersatzerde, ich sehe nur diesen kleinen Punkt, der uns gehört. Alles, was jemals passiert ist, 30-jähriger Krieg, Neandertaler, Evolution, ist alles auf diesem kleinen Planeten passiert. Und das ist unser Raumschiff. Damit reisen wir mit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus Weltall, wir merken es bloß nicht. Und das hat mich zu dem Titel 8 Milliarden Astronauten, denn es sind 8 Milliarden Erdenbewohner und somit 8 Milliarden Astronauten.
Die Vorstellung, dass wir nur so winzig, winzig klein sind, ist schon verrückt. Und dafür nehmen wir uns manchmal viel zu wichtig, oder?
Das ist 100% richtig. Also wer sind wir? Wir sind im Universum betrachtet, sind wir nichts. Wir existieren gar nicht. Also ich halte auch diese ganzen Alien-Theorien für völlig neben der Spur, weil wie wollen die uns denn entdecken, wenn wir schon innerhalb des Sonnensystems noch uns selbst kaum sehen und vor allem auch keine Signale weitergeben können, denn die ersten Signale, die wir gesandt haben und ins Weltall gehen, die sind noch nicht mal bei Alpha Centauri angekommen, unserem nächsten Sternensystem. Und insoweit machen Sie mal Folgendes oder überlegen Sie, oder die Zuhörer, Sie haben einen schönen Abend am Meer, Himmel ist klar, Sie legen sich in den Strand, hören das Meeresrauschen und dann schauen Sie mal nach oben. Was Sie da sehen, ist Vergangenheit. Das gibt es alles nicht mehr. Der Stern, der da blinkt, da ganz oben, ne, da links, rechts und die paar hundert, die Sie überhaupt sehen, die gibt's so gar nicht mehr. Wir gucken in die Vergangenheit. Das Licht ist Jahrtausende unterwegs, bis es zu uns kommt. Nur da gibt's das alles nicht mehr. Mhm. Und das ist so faszinierend. Da kann man sich verlieren. Und vor allem, was ich das Faszinierende finde, man kommt an die Grenzen des eigenen Verstandes, was man überhaupt noch versteht. Ne? Mhm. Und das finde ich faszinierend. Und da kann ich mich, wie Sie merken, endlos drin verlieren. Und so schreibe ich auch meine Texte.
Bevor wir uns völlig verlieren, sollten wir nicht mehr länger drumherum reden. Major Tom, völlig losgelöst. Ihr größter Erfolg von 1982-83 muss natürlich hier auch unser Thema sein. Ich gebe zu, bei allem, was ich gelesen habe in Vorbereitung auf diese Sendung mit Ihnen, Herr Schilling, habe ich eins nicht verstanden. Wieso Sie eigentlich gefragt werden, ob sie den Song noch mögen, ob er Segen oder Fluch ist, ob es sie ärgert, darauf reduziert zu werden und, und. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihr Verhältnis zu Major Tom zu erläutern.
Gut, okay, ich erhebe die Glocke und stelle mich jetzt hin und halte einen Vortrag über 2 Stunden. Nein, ganz auf den Punkt gebracht, hunderttausende Songschreiber, Kreative auf der Welt wollen den einen perfekten Song schreiben. Ich habe ihn.
Und damit sind Sie glücklich?
Mega glücklich. Wer kann schon von sich sagen, den perfekten Song geschrieben zu haben, arrangiert und produziert zu haben? Ist ja alles quasi mehr oder weniger aus eigener Hand, mit Hilfe von Musikern natürlich. Aber es ist der perfekte Song.
Und er sorgt für Ihre Rente. Er läuft als Soundtrack heute noch bei Serien. Er wird immer wieder verwendet. Das muss doch auch ein wahnsinnig tolles Gefühl sein.
Der Satz, Hollywood ruft an, ist bei uns Realität, weil tatsächlich Hollywood anruft, wenn es zum Beispiel um einen Film geht wie Atomic Blonde, Hollywood-Film, oder wenn es um Werbung für Ford geht oder wenn es um Serien geht wie Umbrella Academy jetzt ganz neu, also ich, oder CNN, Songs That Define History, da bin ich in bester Umgebung mit Paul Simon und den Jungs in dieser Liga, also das ist schon ein verdammt gutes Gefühl, das gebe ich zu. Und das ist für mich auch eine Ehre und das nehme ich keinen Tag als selbstverständlich.
Dabei war, daran müssen wir vielleicht auch nochmal erinnern, der Start ja alles andere als schwerelos leicht, sage ich mal. Ich habe gelesen bei Katja Epstein in einer Art Deutschland sucht den Superstar. Da war Katja Epstein Jurymitglied und hat sie gnadenlos durchfallen lassen.
Sie sagen es. Also es war der Talentschuppen, hieß es damals. Das war so der Vorläufer von diesen ganzen Shows, die es da heute gibt, die es auch berechtigterweise gibt, finde ich. Und da habe ich mich beworben und ich war baff erstaunt, dass ich genommen wurde in die Vorausscheidung. Und da saß eine Jury vor mir in Baden-Baden, ganz rechts draußen saß im Pelzmantel Katja Epstein. Und ich, man muss sich das vorstellen, ich sang als damals 18... Jähriger sang ich den Song auf Deutsch Rock'n'Roll, ich gab dir meine besten Jahre her. Ich war 18.
Ein Traum.
Ich glaube, Katja Epstein hat das begriffen.
Ich müsste direkt nochmal im Archiv suchen. Das war ja noch zu SWF-Zeiten. Da müsste ich direkt mal im Archiv kramen, ob man da nicht noch fündig wird.
Ich glaube, vielleicht wurde es aufgezeichnet, also ich war in der Sendung selbst ja nicht drin. Mhm. Übrigens teile ich dieses Schicksal mit Udo Lindenberg, der auch dort war und auch abgelehnt wurde. Also insoweit würde ich heute jedem raten, geh in die Sendung und falle durch, dann hast du gute Chancen.
In bester Gesellschaft. Genau. Interessant ist ja auch Major Tom, eines der erfolgreichsten Lieder der neuen deutschen Welle, aus der Zeit, ich gebe Gas, ich will Spaß, und dabei ist ja Major Tom doch eigentlich ein Lied, streng genommen, über den Tod. Und daraus wurde ein Partysong. Ist ja eigentlich verrückt.
Das Publikum hat das Recht, aus einem Lied das zu machen, was es für richtig hält. Es gibt hier kein Wunschkonzert, wo sie sagen können, ich will aber, dass meine Lieder generell so oder so behandelt werden. Das ist das Recht des Publikums. Das Publikum ist der Chef. Das Publikum sagt, wo es lang geht. Und da haben wir uns Kreative einfach danach zu richten. Das ist so. Mhm. Und wenn das die Leute dazu feiern, kann ich das verstehen. De facto ist es aber ein Lied über den Tod. Das ist richtig.
Ihr Erfolg ging ja damals wirklich über Nacht. Sie waren Anfang 30 und hatten dann einen Zusammenbruch, Burnout. Was würden Sie jetzt im Nachgang sagen? Haben damals Erfolg und Druck Sie aus der Bahn geworfen?
Es gibt immer einen großen Unterschied, ob Sie von Erfolg träumen oder Erfolg haben. Das ist ein Riesenunterschied. Dahingehend, dass wenn Sie von Erfolg träumen, sind die Verpflichtungen nicht inkludiert. Wenn Sie aber Erfolg haben, dann sind alle Verpflichtungen drin, die man sich nur vorstellen kann. Mhm. Der Druck, ein neues Album zu machen. Der Druck, bei mir im speziellen Fall, kam ja die ganze Welt dazu. Ich bin ja ab Ende, zweite Hälfte 83, ging das Ganze ja international los. Und das ist schon natürlich für einen, der das nicht gelernt hat vorher, was da auf einen zukommt, schon ein Mega-Stress, ein Mega-Druck. Die ganze Welt hat mir über die Schulter geschaut, wie mein neues Album wird. Und da ich ja sozusagen fast alles alleine gemacht habe, zwar mit Unterstützung, aber die kreativen Ursprünge kamen alle von mir, war das natürlich schon brutal. Das war brutal. Und da kommt natürlich alles andere noch dazu, wie Management, der Umgang mit den Medien, Plattenfirma. Das war für mich alles vorher kein Thema. Und das musste ich alles, sag mal, bitter lernen.
Haben Sie die Bilder noch im Kopf? Ich meine, so 1983, Sie konnten ja gar nicht aus dem Haus gehen, ohne dass Sie jemand bestürmt hat, ein Autogramm wollte. Der Besuch normaler, ganz normal in der Disco war ja eigentlich auch nicht mehr möglich.
Nein. Ging nicht mehr. Das war, aber das ist, darüber klage ich jetzt überhaupt nicht. Das ist nicht der Teil, der anstrengend war. Weil das muss man akzeptieren und das im Grunde genommen schmeichelt es einem ja auch, wenn das so ist und alles dreht sich um dich. Du bist der Hero und alles Mögliche. Aber die Verpflichtungen einfach, ne? Du hast natürlich auch, wie gesagt, du darfst gegenüber den Medien keinen Fehler machen. Du bist ja plötzlich in der Position, der Führungsposition. Alle gucken auf dich. Du musst die Strategien entwerfen. Du musst sagen, wo es lang geht. Ne? Nur, ja, sorry, wie soll ich das denn innerhalb von wenigen Stunden lernen? Ich habe es gelernt, aber es hat ein bisschen gedauert.
Und Sie sind ja in die USA, wollten in New York Ihre internationale Karriere vorantreiben. Das hat auch anfangs gut funktioniert, oder?
Das hat sehr gut funktioniert, bis mein Körper gesagt hat, lieber Peter, jetzt kommst du mal ein bisschen zu dir, ne? Und kümmerst dich mal wieder ein bisschen um mich, ne? Also den Körper. Und ich hatte ja mit The Different Story dann nochmal einen angehenden Hit, der bereits hoch in die Charts eingestiegen war.
Das war 89. 89 war das, ne?
Richtig. Ja. Das Video lief auch bereits wieder in Rotation bei MTV. Ich war ja MTVs Lieblingskind damals. Und alles, wie man es sich wünscht und erträumt. Aber wenn man dann nur noch 56 Kilo wiegt, dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob das nicht alles ein bisschen zu viel war.
Und dann sind Sie aus den Verträgen ausgestiegen?
Dann habe ich meinen damaligen Plattenboss gebeten in New York, dass er mich rauslässt aus den Verträgen. Ein komplett unvorstellbarer Vorgang für ihn, für mich im Nachhinein auch. Aber es ging nicht mehr anders, sonst würden wir das Interview heute nicht mehr führen.
Das heißt, im Nachgang sind Sie stolz auf Ihre Entscheidung, dass Sie die Kraft aufgebracht haben, Nein zu sagen?
Ich glaube, da kann man schon stolz drauf sein, weil der Ruhm lockt, das Geld lockt und ist ein lauter Ruf. Aber dann die, ich sag mal, ohne mir das jetzt schlussendlich zu attestieren, aber diese Charakterstärke zu haben, zu sagen, nee, mir ist mein Leben wichtiger als alles andere und da gehört schon was dazu und da bin ich schon stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, das gemacht zu haben und es war auch richtig.
Ich komme drauf, weil Sie mal in einem Interview gesagt haben, es war Ihr größter Erfolg, den Weg zurück in ein normales Leben gefunden zu haben.
Genau, das ist richtig. Eine gewisse Normalität wieder im Kopf zu empfinden. Weil Sie leben ja, wenn Sie diesen Erfolg haben, Sie leben ja in einer Scheinwelt. Das ist ja, die Welt gibt's ja gar nicht. Ne? Das ist ja alles, dir wird alles hinterhergetragen. Du musst um keine Sympathien kämpfen, du musst gar nichts mehr machen. Das wird ja alles nachgeworfen. Das ist eine Komfortzone, die ist extrem gefährlich. Und man sieht ja an vielen Kollegen, wie sie damit umgegangen sind und wie es ihnen wahrlich nicht gut getan hat. Und dieser Weg zurück, da muss ich auch noch sagen, ich hatte ja vorher, das war das große Glück, Sie sagten nicht richtigerweise, dass ich mit 27, also Anfang 30 erst erfolgreich wurde. Davor hatte ich ein normales Leben. Von 9 to 5 habe ich gearbeitet. Ich war bei der Bundeswehr, habe dort 15 Monate Dienst geleistet. Das sind alles Parameter gewesen, die mir später geholfen haben. Die mir später gesagt haben, das ist nicht das Leben, das du gerade führst. Das ist nicht das Leben. Das Leben sieht anders aus. Und das habe ich mir immer wieder gesagt. Und wie gesagt, das hat mir auch geholfen, zurück zu mir selbst zu finden.
Passt da irgendwie auch der Song vom neuen Album Mechanik meines Herzens?
Richtig, das passt. Wobei ich das nicht alleine auf mich beziehe, diesen Song Mechanik meines Herzens, sondern auch allgemein. Jeder, bei jedem hat mal der Motor gestockt. Bei jedem ist das mal passiert, dass es Dinge passieren, wie sie passieren. Man kann sie nicht mehr reparieren. Das erlebt jeder. Ich wünsche es keinem, aber es ist nun mal so, wie ich das erfahre und höre, meiner Meinung nach eine allgemeingültiger Text. Wie ich überhaupt finde, dass meine Texte dazu einladen, zuzuhören. Also man muss tatsächlich, es klingt ein bisschen blöd, aber man muss auf meine Texte ein Stück zugehen. Ne? Man kriegt die nicht hinterhergeworfen. Man muss schon gucken, zum Beispiel Willkommen in der Zukunft, wie gesagt. Das ist gesungene Zukunftsforschung. Ne? Und wenn man dann aber auf die Songs zugeht, dann bekommt man auch was dafür.
Schafft man das aber auch in die Zukunft erst dann richtig zu schauen, wenn man die Vergangenheit aufgearbeitet hat? Weil das haben Sie ja auch gemacht. Sie haben sich ja auch intensiv mit Ihrer eigenen Kindheit beschäftigt. Wie würden Sie die beschreiben?
Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Da steht da alles drin. Und ich neige stark dazu. Natürlich, ich bin Künstler aus den 80er Jahren, man wird natürlich immer darauf angesprochen, das ist auch richtig, aber mich interessiert das jetzt und mich interessiert die nächsten 3 bis 5 Jahre. Mich interessiert, wie KI sich weiterentwickelt. Mich interessiert, was die Quantencomputer machen werden, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie bei dieser Pandemie eine große Rolle gespielt haben, dass die Impfstoffe so schnell entwickelt werden konnten. Mich interessieren diese Dinge, die jetzt sind. Es ist spannend, wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit. Und uns wird im Moment vielleicht eher bewusst, dass wir digital ein bisschen hinterherhinken und tatsächlich ein bisschen was tun sollten.
Ja, das ist wohl wahr.
Sollten ein bisschen was tun. Die Komfortzone, dass wir sind die große Industrienation, sollten wir mal ganz schnell verlassen. Da sind wir nämlich nicht mehr.
Eine Frage habe ich in dem Zusammenhang, aber dennoch. Wieso wurde eigentlich aus Pierre Michael Peter?
Oh, das war eine Sekundenentscheidung eines Artist and Repertoire-Mitarbeiter aus meiner damaligen Plattenfirma, der sagte, ich vermute, sagte er damals, ich zitiere nicht im Originalzitat, aber sinngemäß, Major Tom, Fehler im System wird international erfolgreich. Dazu müssen wir uns vorbereiten. Und in Amerika lässt sich Peter Schilling besser aussprechen als Pierre Schilling. Insofern war ich ab da Peter Schilling. Das Erstaunliche war, dass irgendwann meine Telefonrechnung auch auf Peter Schilling kam, obwohl ich sie nie umgemeldet hatte. Und ja, soweit nehme ich das sehr humorvoll. Und die Entscheidung war auch richtig, ja.
Mit 15 hätten Sie aber auch Profifußballer werden können. Warum haben Sie sich doch für die Musikkarriere entschieden?
Ich wollte immer das, was ich erreicht habe, erreichen. Das war im Fokus. Ich hatte tatsächlich damals eine Zeit, wo ich tatsächlich, ich sage immer spaßeshalber, ich war schnell wie das Licht und leicht wie eine Feder. Aber was ich im Fußball nicht bin, ist robust. Und das gehört nun mal dazu. Und ich habe auch nicht diese Energie da reingesetzt, die es gebraucht hätte. Ich hätte mich sicher auch noch weiterentwickelt. Aber Musik ist und bleibt mein Thema. Und das macht mich glücklich und ich bin froh, dass ich da gelandet bin.
Und war es tatsächlich wirklich ein Ziel? Also ich meine, das fällt mir schon schwer, mir vorzustellen, dass ein ja fast noch Kind, ein Jugendlicher wirklich das Ziel hat, ich möchte eines Tages einen Hit schreiben.
Ich habe den Song Lady in Black von Uriah Heep gehört. Der besteht aus 2 Akkorden. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Das kann ich auch. Und da war ich angezündet. Und ich habe also, wenn Sie Menschen aus der Zeit damals treffen in Stuttgart, ich habe es, glaube ich, jedem erzählt, dass ich erfolgreich werde. Ob er es hören wollte oder nicht, wurde dafür natürlich auch sehr belächelt. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Und ich habe meinen Weg durchgesetzt und nachher hat keiner mehr gelacht.
Und am Ende sind Sie nicht beim VfB Stuttgart gelandet, sondern heute beim FC Bayern München. Was sagen die Stuttgarter Freunde dazu?
Die wissen das auch schon lange. Ich bin seit 1970, seit Franz Beckenbauer da groß wurde, bin ich Bayern-Fan und habe dann auch natürlich Uli Hoeneß, Rummenigge, Breitner, diese ganzen Helden dieser Zeit natürlich auch die Wege verfolgt und die Identifikation mit dem Verein ist einfach da, auch heute noch und was heißt heute noch, mehr denn je, verfolge jedes Spiel und interessiere mich aber auch für andere Vereine, also ich bin da nicht vereinsblind, ich sympathisiere auch mit dem VfB Stuttgart nach wie vor, also wenn die verlieren oder absteigen, dann trifft mich das schon auch persönlich, aber wie gesagt, ich finde auch andere Vereine toll. Aber wie gesagt, Bayern München schlägt halt mein Herz. Was soll ich tun?
Ja, auch als Wahlmünchner, ich meine, Sie leben da. Und gehen Sie denn auch, wenn es denn möglich ist und gerade keine Pandemie grassiert, ins Stadion?
Ich bin überhaupt kein Stadiongänger. Überhaupt nicht. Ich habe hier mein Sky. Ich kriege das serviert. Und wenn ich dann allein Fußball gucke, was ich grundsätzlich mache, dann habe ich erstens immer recht. Und zweitens, ich kann es genießen, weil dich irgendeiner mal wieder erzählt, abseits, warum war das kein Abseits? Welches Abseits? Ne? Oder das Spiel in den freien Raum, welcher freie Raum? Ne? Also dann diese Pseudo-Fußball-Kenner, da halte ich mich dann eher zurück. Also ich bin kein Stadiongänger, lange Rede, kurzer Sinn.
Wir haben schon drüber gesprochen, dass Sie selbst schon als Kind vom Weltraum fasziniert waren. Es hat die Fantasie angeregt und da passt es ja gut, dass Sie die Kinderbuch- und Hörspielreihe für Kinder mit ins Leben gerufen haben, der kleine Major Tom. In dem Verlag, das ist der Tesla Verlag, der auch die Was-ist-was-Bücher rausbringt. Ja? Dieser kleine Major Tom, der lebt in einem Raumschiff, ja?
Richtig. Ich maße mir mal an zu sagen, ich habe ihn erfunden und gestaltet und bin jetzt auch als Mitgestalter dabei.
Aber Mitgestalter heißt nicht, dass Sie die Figur zeichnen.
Na, boah, um Gottes Willen, nein. Sie sollten mal die ersten Entwürfe sehen, die wir gemacht haben. Um Gottes Willen. Ne? Nein, das müssen Profis machen und die haben wir auch. Und der Tesla Verlag hat das auch wirklich toll gemacht. Und ich sag immer wieder, auch wenn wir mit der Geschäftsführerin sprechen, wir sind einander Glücksfall. Und ich habe einfach damals überlegt, weil wir sehr viele Videos bekommen, besonders aus dem lateinamerikanischen Bereich. Übrigens, ich wusste vor YouTube nicht, wie populär ich international da bin. Ne, okay. Das ist unglaublich. Auf meinem YouTube-Kanal wird Spanisch gesprochen und Englisch. Ja, naja, und da habe ich diese Videos bekommen und dann habe ich mir überlegt, gibt es eigentlich einen Astronauten für Kinder auf der Welt, der so als Protagonist dafür steht? Mhm. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die auch wirklich gut waren. Also die wissen schon auch, die Damen und Herren, die das machen, was sie da tun. Aber man muss halt immer sagen, XY, der kleine Astronaut. Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil, Major Tom sagen zu können, denn jeder weiß, das ist ein Astronaut. Und da war der kleine Major Tom geboren und dann habe ich die Stella ihm zur Seite gestellt, weil ich wollte, dass ein Mädchen dabei ist, dass die beiden auf Augenhöhe ihr Abenteuer da oben bestehen. Und was ich dann halt auch noch wollte, ist ein Tier, eine Katze. Eine lebendige konnten wir leider nicht nehmen, das wäre nicht möglich. Also haben wir KI draus gemacht, eine Computerkatze. Und die erleben und bestehen da jetzt ihre Abenteuer. Es ist bereits jetzt, kommt am 25. Januar, der 13. Band auf den Markt. Und der heißt, die Wüste lebt.
Und man muss dazu auch noch wissen, bei den Hörspielen haben sie auch eine wichtige Rolle.
Ich spreche den großen Major Tom, den Vater vom kleinen Major Tom. Und das macht einen unglaublichen Spaß. Das ganze Projekt macht Spaß. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Space School rausgebracht, schon zwei Bände davon. Da wird Astrophysik nochmal ganz, ganz mit einfachen Worten erklärt. Das ist nicht einfach, sowas zu machen.
Also dann als Sachbuch, also nicht so als Geschichte erzählt, sondern Space School ist so ein, ja, ein Sachbuch, kann man schon sagen. Ne?
Das für kann man Kinder. Sagen, genau. Ja. Genau.
Fehlt doch eigentlich nur, weil alle im Moment Homeschooling betreiben. Sie müssten so einen Online-Kanal anbieten. Herr Schilling, das ist doch noch eine Lücke.
Ja, ich stoße jedes. Das muss ich als Inspiration nehmen. Nein, das kann ich nicht machen, weil wie gesagt, es gehört. Wir haben auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt dabei, das DLR, das natürlich für die inhaltlich. Also da sind sowieso Fachleute dran. Aber das DLR sorgt dafür, dass wirklich auch jedes Detail stimmt. Wenn die aussteigen aus ihrer Kapsel ins Weltall, einen Weltraumspaziergang machen, Spaziergang ist es nicht, aber ist die allgemeine Formulierung, dann muss das Prozedere genau stimmen, wie das abläuft. Und da haben wir mit dem DLR natürlich einen Partner, das ist fantastisch. Die stehen Pate auch dafür und das zeigt auch, dass alles sehr fundamentiert ist. Bringen den 7- bis 10-Jährigen Naturwissenschaften nahe. Da muss alles 100% stimmen, dass die Eltern sich da auch drauf verlassen können. Und das ist hier gegeben.
Wenn es kein Corona gäbe, das neue Album, würden Sie dann damit auf Tour gehen?
Die Überlegung wäre sicher da. Ich habe 018 aufgehört, live zu spielen erstmal wegen des Albums der Produktion. Wusste natürlich nicht, dass das zu dem Zeitpunkt leider die richtige Entscheidung war. Möglicherweise ja, eine Planetariumstour, irgend sowas hätte ich mir gut vorstellen können, wurde aber dann, wie gesagt, die Pläne wurden jäh durchkreuzt, sodass ich das nicht mehr weiter verfolgt habe. Wie man den Faden der Konzerte wieder aufnimmt, weiß ich nicht. Es gibt ja Kollegen, die sagen, es hätte eine gewisse Entwöhnung möglicherweise jetzt stattgefunden der Menschen. Das ist ja auch die Befürchtung der Fußballfunktionäre, dass beim Fußball auch so ist. Ich glaube daran nicht, aber jetzt bewegen wir uns im Bereich der Glaskugel und das wird man nicht wissen, wie es die Leute da draus machen. Sicher ist es ein Einschnitt und jetzt muss man gucken, was draus wird. Ich selber vermute, wie gesagt, Glaskugel, dass 2022 alles, was irgendwie ein Instrument in der Hand hat, auf Tour gehen wird. Da werde ich mich erstmal vornehm zurückhalten und abwarten, was passiert.
Das ist nachvollziehbar, weil dann möglicherweise so eine Konzertdichte stattfindet. Aber die Theorie, dass die Menschen nicht mehr in die Clubs und in die Stadien und in die Festhallen wollen, um Musik live zu hören, da fehlt mir echt die Fantasie, mir das vorzustellen. Da lechzen doch alle danach, oder?
Da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Also im Kern kann ich mir, Musik ist das Öl der Gesellschaft, Sport, Unterhaltung ist das Öl der Gesellschaft. Die Leute gerade jetzt, glaube ich, lechzen nach Unterhaltung, nach guten Nachrichten, nach Feiern, nach Lachen, Freude treffen.
Es ist ja auch ein Gemeinschaftserlebnis. Ja? Man ist ja mit vielen Menschen zusammen. Ja.
Das ist auch für uns Künstler auf der Bühne ein Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Wir vermissen das auch.
Na klar.
Das ist da zu stehen und die Leute kennen deine Songs, sie singen sie mit. Das ist ja, deswegen macht man das doch alles. Ne? Mhm. Aber das ist schon jäher Einschnitt gewesen. Und mal gespannt, wie das Konsumverhalten sich verändert. Ich, wie gesagt, habe Kontakt zu meiner Band, zu meinen Technikleuten. Ich telefoniere regelmäßig mit denen. Und gerade mit der Band machen wir ja auch jetzt, das hätte es ohne Pandemie nie gegeben, für YouTube, sogenannte Home-Videos. Jeder ist zu Hause. Ich gebe den Song aus, das Thema aus und jeder musiziert bei sich und am Schluss wird das zusammengeschnitten und bei YouTube veröffentlicht. Funktioniert hervorragend, kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Wie schauen Sie denn überhaupt jetzt mal, abgesehen von Corona, auf das Musikgeschäft in diesen Zeiten mit all den Streamingdiensten und eine CD, die gibt's ja fast schon nicht mehr?
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass für den physikalischen Tonträger diese Pandemie ein Brandbeschleuniger war. Ne? Es war ohnehin schon am Abflauen und ich bin überzeugt oder könnte mir vorstellen, dass es physikalische Tonträger bald nicht mehr gibt, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, die zu produzieren und zu vertreiben. Das ist ein Riesenaufwand, sodass es sich auf Streaming und Download beschränken wird, das Ganze. Und ob ich das jetzt in meinem Alter gut oder schlecht finde, spielt keine Rolle. Es ist, wie es ist und das hat man zu akzeptieren. Hat ja auch Vorteile. Man kann ganz anders arbeiten, ganz anders veröffentlichen. Und da bin ich gespannt, was die Zukunft zeigt. Also ich finde das eher spannend als bedrohlich.
Aber die Musiker müssen ja auch noch Geld damit verdienen können. Das wird die Herausforderung sein, oder?
Das ist absolut richtig. Also Geld verdienen mit Musik gehört bald ins Fantasiereich, außer du bist ganz oben. Mhm. Es gibt keine Mitte mehr. Früher gab es eine Mitte. Du bist, ich sag mal, in den 60er Jahren auf Platz 20 in die Charts gegangen, konntest du trotzdem ein Haus bauen. Und heute, wenn du auf Platz 50 in die Albumcharts gehst, interessiert kein Mensch mehr. Und da gehst du zwei, dreimal zum Italiener, dann ist es weg. Also das ist sicherlich, wird eine wichtige, interessante Entwicklung, wie das weitergeht. Aber ich glaube an der Stelle immer noch, das Gute wird sich immer durchsetzen. Immer. Und immer seinen Meister ernähren. Da bin ich fest überzeugt.
Wir haben anfangs darüber gesprochen, dass das mit der Astronautenausbildung ja früher schwierig war und jetzt ist es vielleicht ein paar Jahre zu spät. Also trotzdem klappt es. Trotzdem klappt es ja vielleicht eines Tages doch noch mit einem, ich sag mal, touristischen Flug. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Sie sollten sich doch schon mal im Vorfeld an das Essen gewöhnen. Es gibt ja für den SWR1 Leutegast am Ende der Sendung immer ein kleines Dankeschön, ein kleines Geschenk. Und auch wenn wir jetzt nur per Leitung zusammengeschaltet sind und ich Ihnen das Geschenk nicht direkt in die Hände drücken kann, ich verspreche Ihnen, es ist in der Post unterwegs zu Ihnen. Sie bekommen ein Päckchen Astronautenkost.
Ach, das ist ja süß. Das ist ja, das finde ich jetzt wirklich großartig. Das sage ich erstmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Das erreicht mich. Also, klasse.
Ich bin gespannt. Also, es ist natürlich Pulvernahrung zum Anrühren. Nahrhaft, schnell, einfach. Und ich meine, ist ja vielleicht auch während Corona auch mal ganz schön, nicht immer selber kochen zu müssen oder sich was bringen zu lassen, sondern einfach mal schnell was mixen aus dem Pulver. Peter Schilling.
Ja, ich koche selbst gerne, das ist für mich keine Belastung.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und natürlich bleiben Sie bitte gesund.
Ich danke Ihnen auch und schicke auch meine besten Grüße zu Ihnen und Ihren Hörern und wünsche allen wirklich nur das Beste und dass Sie sich an die Regeln halten. Und ich sage abschließend, wissen Sie, was das Gute an einer Krise ist?
Bitte.
Irgendwann ist sie vorbei.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.